Die letzte nationale Drogen- und Suchtstrategie stammt aus dem Jahr 2012 und an dieser wird sich in Deutschland weiterhin orientiert. Wie würden Sie denn die aktuelle Drogenpolitik in Deutschland beschreiben?
Naja, die aktuelle Drogenpolitik greift auf eine Strategie, theoretisch jedenfalls zurück, die wirklich 7 Jahre alt ist und die auch nicht wirklich gelebt wird. Es gibt zum Beispiel keinen Sachverständigenbeirat mehr, der meinetwegen die Erfahrungen der praktisch tätigen Institutionen aufgreift oder die theoretischen Erkenntnisse aus der Forschung, sondern es ist eine Drogenpolitik, die von relativ wenig, von einem Büro in Berlin gemacht wird mit einer Drogenbeauftragten der CSU, die sozusagen glaubt, auf diese Expertisen verzichten zu können. Das hat natürlich Auswirkungen in der praktischen Ausgestaltung der Drogenpolitik, die man vielleicht dadurch kennzeichnen kann, dass diese Drogenpolitik nicht sozusagen sachorientiert ausgeführt, vollzogen, geplant wird, sondern noch durch politische Scheuklappen verengt ist, nämlich die Drogenbeauftragte als CSU-Mitglied vertritt Positionen, die innerhalb ihrer Partei auch konsensfähig sind und wird nicht darüber hinausgehen. Und das zeigt sich an vielen Beispielen, dass das eine relativ unzeitgemäße Antwort ist auf die drogenpolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Jährlich erscheint ja so ein Bundeslagebild Rauschgift in Deutschland, ein Bericht, der von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung und des Bundeskriminalamts herausgegeben wird, also von der besagten CSU-Politikerin Marlene Mortler. Und ihr habt jetzt zum 6. Mal den alternativen Drogen- und Suchtbericht zusammengestellt. Der entstand in einer Zusammenarbeit zwischen dem Akzept e.V. und der Deutschen AIDS-Hilfe. Was für Menschen haben denn an diesem Bericht mitgewirkt?
Naja, wir haben dieses Alternativformat entwickelt, weil uns der offizielle Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung nicht mehr genügend Auskunft gibt und Zukunftsorientierung gibt, bei drängenden Fragen keine Antworten gibt. So, das ist der Grund, warum wir vor 6 Jahren beschlossen haben, politikfähige, alternative Vorschläge zu machen aus Expertenhand, wie bestimmte Bereiche der Drogenpolitik besser angegangen werden können. Patienten, Klienten gerechter, Verbraucher- und Jugendschutzgerechter, und zwar ganz egal, ob es legale oder illegale Substanzen geht. Es geht um ein generelles Umdenken, was leider in der offiziellen Drogenpolitik der CSU oder der CSU-Drogenbeauftragten nicht erkennbar ist, sondern das sind alles ziemlich althergebrachte Strategien, wenn überhaupt man das Wort dafür benutzen kann, oder Antworten oder Reaktionen am besten auf die Herausforderungen. Und das ist komplett unzureichend.
Und wer hat da alles dran mitgewirkt an diesem Bericht?
An diesem Bericht wirken jedes Jahr verschiedene Autorinnen und Autoren mit, die Experten auf ihrem Gebiet sind, meinetwegen Tabakkontrollpolitik oder Alkohol oder illegale Substanzen, Cannabis, Opioide oder nicht stoffgebundene Süchte wie Kauf- oder Spielsucht. So, das sind wahlweise immer wieder andere Experten, die ihre Expertise einbringen in kurze Berichte oder Statements, wo am Ende immer steht, so müsste dies und jenes verändert werden, nachdem man so eine Problemanalyse gemacht hat vorweg. Und das sind politikgängige Vorschläge, die es auch schon geschafft haben in bestimmte Parlamente hinein, wo Oppositionsparteien das möglicherweise aufgreifen und die Regierungsparteien damit konfrontieren und zum Teil auch unter Druck setzen.
In der Pressemitteilung zu dem Bericht, der jetzt am Freitag vorgestellt wird, heißt es, und ich zitiere, nach wie vor ist es dringend nötig, den politischen und gesellschaftlichen Umgang mit legalen und illegalen Drogen evidenzbasiert zu kommentieren und wissenschaftlich begründete Lösungsvorschläge für eine Verbesserung der Drogenpolitik vorzulegen. Eine der Forderungen im alternativen Suchtbericht ist demnach also die Verbesserung der Drogenpolitik in Deutschland durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Inwiefern werden denn derzeit wissenschaftliche Erkenntnisse von der Bundesregierung ignoriert und wie kann der alternative Drogen- und Suchtbericht dem entgegenwirken?
Naja, wir haben eine komplette Ignoranz gegenüber den zentralen Substanzen Alkohol und Tabak, also was veränderte Kontrollmodelle anbelangt. Auf der einen Seite, bei diesen Substanzen sind wir völlig permissiv, also erlaubend und akzeptierend. Auf der anderen Seite haben wir einen kleinen Kreis von Menschen, die illegale Substanzen nehmen, Cannabis oder Opioide, die mit der Schärfe und der Härte der Strafverfolgung konfrontiert werden. und was dazu führt, dass wir jährlich am letzten Jahr ein Allzeithoch haben an sogenannten Rauschgiftdelikten, 350.000 Stück, wovon 80% aber konsumentennahe Delikte sind. Das heißt, es geht um Grammmengen im kleinen Bereich zum Eigenbedarf und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Polizeiarbeit und der Bindung finanzieller und personaler Ressourcen, dass wir die Konsumenten verfolgen. Für die ist das der Drogenkonsum doch allenfalls ein gesundheitliches Problem, wenn überhaupt. Und dann sollte man das auch gesundheitspolitisch verfolgen und nicht strafrechtspolitisch. Also da geht was in die völlige Schieflage. Auf der anderen Seite sind wir Weltmeister im Aufstellen von Zigarettenautomaten. Kein anderes Land in der Welt hat so viele 340.000 Zigarettenautomaten. Kein anderes Land in der EU erlaubt Außenwerbung für Tabak und Alkohol. Das sind wir das letzte von 28 Ländern, was der legalen Drogenindustrie Tür und Tor öffnet und Werbung erlaubt, bei Außenaufstellern zumindest. Das alles sind Indikatoren, die uns doch zweifeln lassen, dass wir eine den Herausforderungen der Gefährlichkeit legaler Substanzen angemessene Politik bekommen aus dem Hause der Drogenbeauftragten. Nämlich zum Schluss vielleicht noch gesagt, wir haben es mit 110.000 tabakbedingten frühzeitigen Sterbefällen jedes Jahr zu tun und etwa 75.000 alkoholbedingten frühzeitigen Sterbefällen. Das sind keine Peanuts und darüber wird in aufsehenerregenden Pressekonferenzen von der Bundesdrogenbeauftragten und dem BKA nicht berichtet, sondern über die Opfer derjenigen, die zum Teil auch Opfer der Prohibitionsbedingungen geworden sind, die sogenannten Drogentoten. Aber über die Volksdrogenschäden und Toten wird zu wenig berichtet und es werden auch zu wenig Konsequenzen gezogen, um diese Substanzen besser in den Griff zu bekommen. Nämlich wenn man mal alles zusammenrechnet, die Schäden durch Alkohol im Verkehr, bei häuslicher Gewalt spielt Alkohol eine zentrale Rolle, frühzeitige Sterbefälle habe ich schon gesagt, fetales Alkoholsyndrom, wo Ungeborene geschädigt werden. Also all das zusammengenommen macht wirklich ziemlich eine katastrophale Bilanz aus, die uns eigentlich befähigen sollte, die Substanzen besser zu kontrollieren und die Konsumenten besser zu stärken im Umgang mit diesen Substanzen.
Jetzt haben Sie es gerade eben schon erwähnt, dass es in Deutschland gerade so ein Allzeithoch gibt, bezogen auf die Strafverfolgung von KonsumentInnen illegaler Substanzen. Und dazu zählt jetzt also nicht die Bereiche des Handels oder Schmuggels. Und es wurden mehr als 350.000 sogenannte Rauschgiftdelikte durch die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt. Inwiefern passt denn so eine Entwicklung zu der Bekundung so aus der Politik, dass KonsumentInnen eigentlich nicht kriminalisiert werden sollten? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, was sich da abzeichnet.
Ja, das ist ein totaler Widerspruch. Das ist wünschenswertes Denken. Das ist vielleicht auch das Alibi für diese Polizeiarbeit. In der Tat haben wir es gerade auch bei Cannabis mit etwa 200.000 Delikten zu tun, wo es zum wesentlichen Teil um Konsumentenstrafverfolgung geht, im Auto mit den Schäden für die Mobilität und vielen auch Stigma und Diskriminierung. Das ist der Kiffer, da ist die Polizei schon gewesen und so weiter. Also all diese Kollateralschäden werden in diesem alternativen Drogen- und Suchtbericht aufgelistet und die gehören in die Debatte eingebracht. Es kann nicht zweierlei Maß geben für den Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Die bezweckt doch die Konsumenten oder sogar die Abhängigen zu schützen und zu informieren über Gefährlichkeiten und die Jugend generell zu schützen vor diesen gefährlichen Nebenwirkungen und Wirkungen dieser Substanzen. Und das bezieht sich sowohl auf legale als auch auf illegale, nämlich auch bei den legalen Substanzen sind Jugendliche nicht alters-, Lebenswelt-, kulturgerecht aufgeklärt. Da haben wir einen erheblichen Nachholbedarf.
Ich würde jetzt gerne mal so einen Blick in den Inhalt des alternativen Drogen- und Suchtberichtes werfen. Und zwar, welche Themenschwerpunkte finden sich denn da dieses Jahr wieder?
Themenschwerpunkte sind auf der einen Seite die Tabakkontrollpolitik, wo wir in Europa an vorletzter Stelle der Umsetzung von der WHO empfohlener Empfehlungen stehen. Das ist sehr beschämend eigentlich, dass wir als hohes Einkommensland da nicht die WHO empfohlenen Vorschläge umsetzen. Tabakkontrollpolitik ist ein Schwerpunkt. Der andere ist, wie macht man eigentlich gute Drogenpolitik? Und da muss man ganz klar sagen, unter Einbeziehung derjenigen, die die Expertise haben, die langjährige Erfahrung haben, unter Einbeziehung auch betroffener Gruppen, so kann nur gute Gesundheits- und hier Drogenpolitik gemacht werden. Das kennen wir aber von anderen Gesundheitsgebieten auch, dass wir mehr und mehr auch unsere Zielgruppen mit einbeziehen müssen in die Planung von Hilfe- und Interventionsmaßnahmen.
Fallen Ihnen Beispiele, also Länder ein, an denen sich Deutschland orientieren könnte oder müsste, so in denen KonsumentInnen weniger kriminalisiert werden oder in denen vielleicht Strategien angewandt werden, die hier auch angewendet werden sollten?
Auf jeden Fall. Wir haben als jüngstes Beispiel Kanada, das im Eiltempo die Legalisierung von 30 Gramm Cannabis durchgezogen hat. Das ist beeindruckend. Dann haben wir Portugal, was schon seit fast 20 Jahren eine sehr transparente Drogenpolitik macht für illegale Substanzen, wo doch deutlich wird für alle Beteiligten, wie viel Gramm man dabei haben soll. Das minimiert die Kriminalisierung wirklich auf einen ganz, ganz kleinen Teil. Portugal ist das Land in der EU mit den wenigsten Drogenabhängigen prozentual gesehen im Strafvollzug. Dann gibt es Holland mit den Coffeeshops, die Schweiz, wo bestimmte cannabisbezogene Delikte entkriminalisiert sind. Und wir haben bessere Umgangsweisen mit Alkohol und mit Tabak in der Schweiz als hier bei uns. Wir können eigentlich über diese Substanzen sehr viel klarer kommunizieren mit den Verbrauchern, wenn wir auf Augenhöhe, zielgruppenspezifisch und lebensweltnah mit den Verbrauchern kommunizieren.
Vielleicht noch so als Abschlussfrage, wie würdet ihr euch denn eine zukünftige Gestaltung eines Drogen- und Suchtberichtes der Bundesregierung wünschen? Also könnte das vielleicht ein großes gemeinsames Projekt sein mit anderen Initiativen oder gibt es da andere Pläne und Ideen?
Genau, das ist der Punkt. Also eine gute Drogenpolitik würde eben eine starke Vernetzung anstreben von entscheidenden Personen und Institutionen in Deutschland. Wie gesagt, Zielgruppen, Vertreter, Vertreterinnen, dann langjährig Erfahrene in der Drogenberatung, Therapie, Unterstützung, Substitutionsbehandlung und natürlich auch Wissenschaft und Forschung, die mit ihren Ergebnissen auch was dazu beitragen können. Die werden alle weitgehend ignoriert und draußen vorgelassen. Und das ist ja schade, weil man doch eine Menge an Erkenntnissen davon mitnehmen kann. Und dann muss das Betäubungsmittelgesetz die Strafverfolgung Konsumenten illegaler Substanzen auf den Prüfstand und geguckt werden, welche intelligenten Kontrollkonzepte kann man eigentlich woanders abgucken, auf ihre Übertragbarkeit auf Deutschland hin überprüfen und dann tatsächlich auch den Gesundheitspolitikerinnen und Politiker vorstellen, statt alles nur parteipolitisch, das heißt scheuklappenpolitisch zu diskutieren.